BR Heimat lesen.
Die beiden Wilderer hatten sich zur festgesetzten Zeit und am bestimmten Orte getroffen. Es war eine prachtvolle Nacht. Der Mond breitete sein fahles Licht über die Gebirge des Bayerwaldes und in seltenem Glanze strahlten die Millionen Sterne am dunkelblauen Firmament. Da flimmerte, da bewegte und regte sich's oben vom Zenite bis hinab zum Horizonte in Gold- und Silberglanz. Der Himmel schien besät mit Rubinen und Smaragden, mit Diamanten und Amethysten. Dazu die Stille der Nacht, durch nichts unterbrochen als durch das dumpfe Brausen der vom Gebirge herabkommenden Wasser und den Schall der Fußtritte unserer Jäger auf dem durch die Nachtfrische angezogenen Boden. Nur mit gedämpfter Stimme gaben sie sich Frag und Antwort. Hin und wieder blieben sie stille stehen, um zu lauschen, ob alles sicher sei, und erst als sie in den Hochwald eingetreten waren, zündete sich der Koppengirgel sein Pfeifchen an. »Müssen wir hoch naus?« fragte jetzt Schrenk. »Schierhaft schneit«, entgegnete der Kopp, »zu den letzten Buchenstamm, wo der Ahorn anfängt.« »Also z'nächst am Platzl«, entgegnete Schrenk, gar wohl bewandert in allen Teilen des wilden Bergrückens. »Dort ist auch ein guter Schnepfenstrich. Bin schon oft am Anstand dort gewesen, aber nicht als Wilderer, sondern mit Verlaub vom Herrn Förster. Das Platzl kehrt zur Staatswaldung, wo es mir auch heut umso lieber ist, denn Pladl sei Revier, möchte die kurze Zeit, wo ich noch hiesig bin, nimmer betreten.« »Ich glaub's nicht, dass die der Hütten herfortlasst«, entgegnete Girgel, »und denk an mich, übers Jahr gehe mir zwar so gut auf Pfalz wie Fördern und Heuer.« »Sei stad«, sagte jetzt Schrenk, »ich hab was gehört.« Beide standen still und lauschten nach allen Seiten. »Mir was«, sagte Schrenk leise, »als hätte ich im Schnee was krachen hören. Es war was Schweres, ein Mensch oder ein großes Tier.« »A Pudelkuh wird vom Baum gefallen sei«, erwiderte der Koppengirgel nach einer kleinen Pause. »Gehen wir weiter, kein Jäger ist nicht unterwegs, und was wir sonst fürchten sollten, wüsste ich nicht. Die Zeiten sind vorbei, wo die Bären und Wölf sind um ein Dumm grennt. Mit dem Hochwald war's vorne nicht viel, sollte aber ein Reh drin stecken im Revier, so nehmen wir's mit.« Nachdem sie noch einmal gelauscht und nichts vernommen, schlugen sie einen Jägersteig ein und gingen vorsichtig auf dem gefrorenen Schnee, in den sie oft zu versinken glaubten, den ziemlich steilen Berg hinan. Da ging der Weg oft zwischen alten Bäumen hindurch, die sich in der Beleuchtung des Mondscheines fantastisch ausnahmen. Oder er führte über einen Filzgrund mit verkrüppeltem Krummholze, welches die Wilderer in seltsamen Gestalten anschaute. Oft galt es, über kolossale umgestürzte Stämme zu klettern, dann wieder durch dichtes Unterholz, durch Brombeerbüsche den Weg zu bahnen. Und so ging es stundenlang fort in einem unregelmäßigen Wechsel von lebenden und abgestorbenen Bäumen, auf unebenem, oft tückisch verdecktem, bald trockenem, bald schlüpfrigem, bald schwankendem Boden und durch ein Chaos von Felsentrümmern, mit welchen das Ossergebirge gleichsam besät ist. Die beiden Wilderer ließen sich das alles nicht verdrießen. Wenn die Hindernisse überwunden, gingen sie wieder nebeneinander, und der Zecherl plauderte mit großem Vergnügen von den gefährlichen Jagden, welche er in früheren Jahren hierum mitgemacht. »Es war halt nur eine schöne Zeit«, meinte er, »als noch Bären und Luchsen und Wölf da um ein Dumm gehaust haben. Da hat's noch was Zwang gegeben. Da hat keiner ein Jäger sein können, wenn er nicht ein Schneid gehabt hat. Aber jetzt kann man einen Rosenkranz betten am Anstand und rauscht's in den Laubern, kommt selten was anders als ein lausiges Hasel. Ist gar nicht mehr der Mühe wert zu wildern, wenn's nicht alle heilige Zeiten ein Stück Wild brät oder im Auswärts einen Auerhahn absetzt. Hol mir der Herndlmeier. Ich hätte die Geschichte schon längst aufgeben.« Schrenk sagte einige zustimmende Worte und fragte ihn dann, ob er außer der gestern erwähnten Bärenhatz noch mehrere mitgemacht. »Niedergeschossen habe ich sonst leider keinen«, entgegnete der Zecherl, »aber grauft habe ich damit und totschlagen habe ich grad nur mit Heffer. Als Treiberbur hab mich der Jäger Georg Forster vom Zwiesler Waldhaus und sein Bruder der André immer mitlassen, wenn sie auf Bärenhatz aussehen sind. Näht 80 Bärenreicher aus, so die zwei in die Waldungen zwischen Rachel und Aber niedergeschossen haben. Den letzten, ich weiß noch gut, haben's auch noch zwei Vieh am Sulzriegel erlegt. Keiner denkt dran, und in der Flinten haben sie einen Hasenschrot. Da verbeint Hund in einem Dickicht einen großmächtigen Bären. Bums, schießen alle zwei, und der verwundete Bär nimmt's an. Gnadgott hätten's den Hund nicht gehabt, die aber halten den Bären auf, bis die Jäger wieder klein und geschossen haben. Aber was bedeutet der Schrotschuss auf ein solches Tier? Noch etliche Mal haben's geschossen, und Schrot waren's end. Da lad der André Forster seine zinnen Rockknäpfe in Flinten, tut einen letzten Schuss und der Bär liegt da. 5 Zentner hat er gewogen. Es war der größte Bär, den ich je gesehen hab. Im Jahrgang 1824 hab ich am hohen Bogen die letzte Bärenhatz mitgemacht. Dort wär's bald gefährlich worden für den Revierförster Lutz. Der schießt der Bärin und das wütige Tier nimmt Schützen an, wirft ihn nieder und stellt sie drauf. Er wär verloren gewesen, hätt nicht sein Fanghund Bärin angefallen und so lang abgerauft, bis die Schützen gekommen sind. Einer davon, es war der Müllerstreber von Simpering, hat dann das wütige Tier durch den Kopf geschossen und der Förster ist mit einer leichten Wunde davongekommen. Seit der Zeit hat man leider nichts mehr gehört von Bären im oberen Wald. Im Untern sind sie noch in die 30er Jahren geschossen worden. Was die Wolf anbelangt, so ist der letzte anno 27 vom Bürger Plankel am Wolfsriegel bei Zwiesel und der letzte Luchs anno 23 am Arbertrenten erlegt worden. Aber auch mit derer Jagd ist Tralla rum. Der alte Wilderer erzählte noch allerlei von jenen interessanten Jagden. Derartige Ereignisse waren für zeitlebens in seinem Gedächtnis eingeprägt. Was dazwischen lag, hatte er meistens vergessen. Aber jene großen Jagden, jene Zeit, wo er der glückliche Schütze war, das war seine Ehrenzeit. Und wenn er darauf zu sprechen kam, röteten sich seine Wangen und die altersmatten Augen erglänzten wieder. Eine verdoppelte Prise Schmalzler nehmend, sagte er schließlich nicht ohne Seufzen, »Besser kann's werden auf der Welt, aber schöner wird's nicht.« Schränk unterbrach jetzt plötzlich den Alten, indem er ihn am Arm packte und ein Zeichen zum Schweigen gab. Jener hatte ein gutes Gehör, und es war ihm nicht entgangen, dass sich jenes Geräusch, das er schon beim Eintritt in den Hochwald gehört, wiederholte. Es waren ganz deutliche Schritte. Schritte eines Menschen, die auf dem gefrorenen Schnee und in der Stille des Waldes vernehmlich widerhallten. Aber sonderbarerweise verstummte dieser Hall, so oft unsere Wilderer stehen blieben. »Sie ist nichts anders«, sagte der vollkommen sorglose Alte, »als der Widerhall von unseren Schritten. Aber könnt's auch sein, dass er Tier wär. Weißt wo Schrink? Ich pirsch einmal in der Richtung hin, wo's die tritt, wo ist kehrt haben. Aber los jetzt woanders hin, es wird schon dämmerig. Und wenn ich mich nicht irr, höre ich jetzt grad ein Schnepfen gewarn. Da ist Zeit, dass wir auf den Pfalzplatz kommen. Nicht 10 Vater unser lang ist der erste Weg von da. Halt die nur links gegen die Osserspitzen zu, bei die Buchern bleibst nachher stehen und hörst einen Hahn schneuzen. Springen gut an, druckt an zu, wenn er im Wetzen aussetzt, denn deine Augen glänzen nur gar jugendlich, das kann der Hahn nicht leihen und leicht steht er ab. Am Platzl treffen wir uns wieder. Weibmanns heil. »Will schon machen, was recht ist«, erwiderte Schränk lächelnd und setzte seine Zündhütchen auf seiner Doppelflinte auf. Dann ging er in der angezeigten Richtung vorwärts, während der Bärenkoppengirgel nach rechts hin pirschte. Eine frische Morgenluft wehte aus dem Böhmischen herüber, und das fahle Licht des Mondes kämpfte bereits unterliegend mit den immer heller werdenden Vorboten des kommenden Tages. Herrschte noch vor einer halben Stunde Totenstille im ganzen Waldgebirge, mit der kommenden Dämmerung wachten die gefiederten Bewohner auf, und in den Birkenwäldern und um den Saum der Hochwaldungen ward es auf allen Zweigen lebendig. Da war ein Zirpen und Singen, ein Pfeifen und Schreien, als stimmten 100 Musikanten ihre Instrumente. Die Drossel und das Rotkehlchen, das Schwarzblättchen und die Grasmücke, der Zaunkönig und die Steinlerche und eine Menge anderer Vögel sangen alle miteinander ein Konzert von Tönen und Trillern, welches durch das Gekreische der Nusshäher und Elstern womöglich an buntem Wirrwarr zunahm. Je tiefer man in den Hochwald hineinkommt, wo uns nur die hochschäftigen Stämme der riesigen Bäume umgeben, desto ruhiger wird es. Und die feierliche Stille wird höchstens von dem melodischen Gesange der sich in die Tiefe des Waldes hineinwagenden Drossel unterbrochen. Im Frühjahr aber herrscht auch im Inneren des Waldes ein regeres Leben. Da streichen die Schnepfen über niederes Gesträuch und Waldblößen. Da spielt der Birkhahn in jüngeren Schlägen und falzt der Auerhahn im tiefstillen Nadelwalde. Ist auch die Auerhahnjagd mit mancher Beschwerlichkeit verbunden, so ist sie doch auch von besonderen Reizen begleitet, um deren Willen sie sogar der Verfasser der Tunisias und Rudolfias, der Erzbischof Pürker, besungen hat. Der Auerhahn, der lockt mich nach der Höhen. Doch will ich dort mit Vorteil dran, so heißt es früh aufstehen. Der Auerhahn ist selten zu ersehen. Schrenk hatte inzwischen den ihm bezeichneten Balzplatz erreicht und kaum eine Viertelstunde belauscht, als er in geringer Entfernung das Schnalzen eines Auerhahnes vernahm und sich sofort in Bereitschaft setzte, an denselben anzuspringen. Er war nicht zum ersten Mal auf der Pfalz, und mit richtigem Verständnis wusste er sich während des Hauptschlages mit je 3 Sprüngen dem Hahne zu nähern, und dieser hatte kaum das Schleifen begonnen, da blitzte durch die Waldnacht ein Schuss, und der stolze, gewichtige Vogel stürzte zu den Füßen des glücklichen Jägers. Schrenk nahm seine Beute und suchte auf die kleine Waldblöße, das Platzl, hinauszukommen, wohin er sich mit dem Bärenkoppen verabredet hatte. Es war ihm nicht schwer, sich sofort richtig zu orientieren, und alsbald befand er sich am Platze der Zusammenkunft. Da der Koppengirgel noch nicht anwesend war, machte sich unser Wilderer daran, den Hahn aufzubrechen und nach Weidmanns Art zu behandeln. Er hatte sein Gewehr zur Seite gelegt und sich niedergekniet, um diese Arbeit bequemer verrichten zu können, und war so damit beschäftigt, dass er das Annähern eines Mannes gar nicht vernahm. Ja, er bemerkte es gar nicht, wie dieser Mann das zur Seite gelegte Gewehr leise aufhob, sich es umhing und sein eigenes in Schussbereitschaft zu setzen suchte. Schrenk wurde erst durch die Ansprache dieses Mannes aufgeschreckt und wie mit Blitzeschnelle aus seinen glücklichen Gefühlen gerissen. »Ist es eine Glasmacherarbeit, Monsieur Schrenk?« fragte nämlich eine spöttelnde Stimme hinter ihm. Schrenk wandte sich um, und vor ihm stand der Kramerjackel, der Jäger des Herrn von Pladel, die Flinte zum Schusse bereit und ein triumphierendes Lächeln auf den Lippen. Schrenk erschrak in der Tat für den ersten Moment auf das Heftigste, und es überkam ihn ein Gefühl wie den Verbrecher auf ertappter Tat. Sein Gesicht wurde blass, und er fand keine Worte, was er dem Jäger auf seine Frage antworten solle. Aber dieser, sich seiner Überlegenheit wohlbewusst, fuhr fort. »Haben wir Inkerts wirklich ertappt, Monsieur? No, vielleicht gibt's es von heute an wohlfeiler als wie gestern nachts. Denn aufs Wildstellen darf er's nicht stolz sei. Es wird schon gesagt werden, dass künftig ein End hat. Jetzt geht's mit mir zum Gendarm, der ihn ans Gericht abliefern wird.« Schrenk hatte sich während dieser Ansprache erhoben, nach seinem Gewehre geschaut und mit neuem Schrecken bemerkt, dass der Jäger sich dasselbe bereits angeeignet. Allmählich gewann er seine Fassung wieder. Die beleidigenden Worte des Jägers fielen wie brennende Funken auf sein eben fast noch erstarrtes Blut. Und glühend heiß rollte es jetzt in seinen Adern. Scham und Wut über die fürchterlich demütigende Lage, in welcher er sich dem von ihm verachteten Manne gegenüber befand, kämpften miteinander. Und mit blitzenden Augen und stolzer Haltung sagte er jetzt: »Kramer! Ich will's in Kran hom, sagt's kein Wörtel mehr zu mir, wenn kein Unglück geschehen soll. Es kennt's mi, verklagt's mi, das andere ist Sach vom Gericht. Arretieren aber lass ich mi nicht. Auf dem Platz, wo wir san, habt's es vorne kein Recht. Wir san in der Staatswaldung. Es satz da grad der Wilderer, wie ich, und mein Gewehr will ich hom, und gleich will es hom sonst. Ich schier's eng zamm«, rief jetzt der Kramer erschrocken, dem seine Courage in gleichem Maße abnahm, als jene Schrenks im Zunehmen begriffen war. Seine Arme zitterten, und trotz des gespannten Gewehres wäre jetzt der Jäger überall lieber gewesen als dem beleidigten Schrenk gegenüber. Dieser überlegte einen Augenblick, dann rief er: »Erschirsten wollt's mi? So weit sind wir.« »Ja«, antwortete blässer werdend der Jäger, einen letzten Versuch machend, die schwindende Courage wieder zurückzurufen. »Ja, Lump Elendiger, maustot schirse eng zamm, wenn's sich nicht arretieren lasst's.« Diese Worte ließen den Schrenk alle Vorsicht vergessen. Er machte einen Sprung vorwärts, der Jäger drückte ab und ein glückliches Geschick wollte, dass das Gewehr versagte und nur das Zündhütchen mit einem schwachen Knall losbrannte. Der Kramerjackel fand keine Zeit mehr, den zweiten Lauf abzuschießen. Denn bevor er noch über das Missgeschick des ersten Schusses im Reinen war, fühlte er sich von Schrenk angepackt und ward ihm das Gewehr nicht auf die sanfteste Weise wieder entrissen. Er suchte einigen Widerstand entgegenzusetzen, aber beide fielen während des kurzen Ringens der Länge nach zu Boden. Da blitzte es. Und mit einem heftigen Knall entlud sich der zweite Lauf aus Kramers noch gespanntem Gewehre. Ein Schreckensschrei ertönte, und ein zehnfaches Echo unterbrach die Waldesruhe. Dann war es wieder still, ganz still. Schrenk sprang entsetzt auf. Der Kramer aber blieb liegen, das Gesicht zu Boden gewendet, lautlos, regungslos. Schrenk hob dessen Kopf in die Höhe und sah ihm ins Gesicht. Totenblässe bedeckte es. Totenruhe lag in den geschlossenen Augen. »Heiliger Vater«, rief Schrenk aus, »aus is! Er ist erschossen! Heilige Mutter Gottes, was ist gescheng?« Zum zweiten Mal überflog sein Gesicht eine fahle Blässe und ein fürchterliches, ein unbeschreiblich entmutigendes Gefühl bemächtigte sich des sonst so starken Mannes. Er blickte zum Himmel mit stieren Augen, als wollte er sagen, »Du dort drum weißt, wie's gangen hat.« Die widersprechendsten Gefühle von Schuld und Unschuld tobten durch sein Herz. Die fürchterlichen Folgen dieser Stunde türmten sich vor dem erregten Geiste auf, und ein unaussprechlicher Jammer machte die Seele des sonst so heiteren Mannes erzittern. Blutig rot erhob sich jetzt über dem Rücken des Osser die aufgehende Sonne, als wollte sie mit ihrer Farbe dem neuen Tag die traurige Mär künden, dass er mit blutiger Tat begonnen. Schrenk bedeckte einige Augenblicke sein Gesicht mit beiden Händen. Dann rief er laut und unter Tränen, »O mein Franzl!« Wankenden Schrittes verließ er die verhängnisvolle Stätte. Wohin er gehen, was er nun beginnen solle, er wusste es nicht. Doch schlug er unwillkürlich die Richtung nach Hause zu ein. Er war noch nicht weit gekommen, hörte er sich zu seinem Schrecken angerufen. Aber er beruhigte sich sofort, als er den Koppengirgel auf sich zukommen sah. »Hast du'n Gropfit gesehen?« fragte der Ankommende schnell und mit gedämpfter Stimme. »Die ganze Zeit hab ich ihn auf der Spur. Ich hab mein Bix versteckt und sammel Hadersei. Ich konnte ihn nimmer warnen. Sag, was war mit den zwei Schuss? Hast du'n Auerhahn abbäumt oder hat's was anders gegeben? Du bist ja kein Weißschrenk. Sag, was ist geschehen?« Schrenk erzählte in Kürze den ganzen Vorfall und schloss damit, dass er jetzt auf dem Wege sei nach Hause und von dort zum Gerichte zu gehen, um der Schande auszuweichen, mittels Gendarmerie dorthin transportiert zu werden. Der Koppengirgel erschrak nicht wenig über Schrenks Erzählung. Er holte sich aber sogleich wieder und sagte, »Närmt hat's gesehen, Schrenk. Närmt was als i. Und so wahr mir Gott beistehen mag in meiner letzten Stund, kein Mensch auf der Welt so Ersterbenswörterl von mir hören.« »Ich glaub's wohl«, entgegnete Schrenk traurig. »Aber wenn ich's auf vertusch, wie lang steht's an, so kommt's denerzt auf. Und umso ärger ist dann auch der Verdacht, ich hätten Gropfit wirklich erschossen. Aber mein Gewissen ist rein vor derer Tat. Ich werd auch rein wären vor der Welt. Und da ist das Gescheitste, ich zeug's am Gericht gleich selber an.« »Dies da die nicht«, erwiderte der Alte. »Aber du denkst anders als ich. Und wie du's denkst, wird's auch wohl gescheiter sein. als wir ihn vermoren. Aber überzeugen tat ich mich doch noch vorerst, ob der Kramer auch wirklich tot ist. Er ist. Er rührt sie und reibt sie nimmer. Na, das ist grad kein Zeichen vom Tod. Ich kenn den Kramer von der Bärenjagd her. Dort ist er auch maust oder am Boden gelegen und lebt vielleicht noch in derer Stund. Aber Schränk, wo hast du den Vogel und Squar? Am Platz linksbord. Ich rühr kein Gewehr mehr an zum Wäldern, solange ich leb. Das sei verschworen, mag's in der Sache da geh, wie es will. Im Holz lassen wir's deretwegen auch nicht liegen, entgegnete der Koppengirgel, und ein Auerhahn hast auch nicht geschossen, dass ihn der Fuchs kriegt. Ich werde die Sachen holen und einen Kramer visitieren, wie's mit dem Schuss ausschaut, den ich mein allerweil, es könnt wie bei der Bärenjagd sein. Der Alte schmunzelte und blinzelte mit den Augen, wie er es gewöhnlich tat, wenn er in irgendeiner Sache recht zu haben glaubte. Schränk hörte ihn kaum. »Ich geh heim«, entgegnete er, »du wusst wusst. Ich kann mich nimmer länger da aufhalten, ich muss fort, ich geh aufs Gericht.« »Lass dir Zeit, Schränk«, sagte der Koppengirgel, »bis ich Botschaft bracht hab, bleib daheim bis Mittag, ich komm, und nachher ist allerweil noch Zeit, dass andere Leute erfahren.« Der Glasmacher erwiderte nichts mehr darauf. Mit verstörtem Ausdrucke im Gesichte brach er sich Bahn durch das Dickicht und den mitunter noch hochgelegenen Schnee und eilte den steilen Gang hinab in der Richtung nach der Lohberghütte. Franz lag noch im gesundesten Schlafe. Ihm träumte von zukünftiger Größe. Er sah sich als Hüttenherr und reich und angesehen. Seine Mutter war bei ihm und webte sein Schicksal mit einem Schifflein und silbernen Fäden und lächelte dabei so mild, so gut. Da kam der Vater und küsste ihn und plötzlich ward er aufgeweckt. Sein erster Blick fiel auf das blasse, verstörte Antlitz des Vaters. »Franzl«, sagte dieser, »ich geh auf Kötzting zum Gericht. Wo's da hören magst von mir, ich bin unschuldig.« »Himmlischer Vater«, schrie Franz sich erhebend, »was ist ein Geschenk?« Auch Brannes kam in diesem Augenblick herein, und der niedergebeugte Schränk erzählte dem Freunde und dem Sohne das blutige Abenteuer von heute Morgen. Franz konnte vor Schmerz nichts hervorbringen als »Mein Vater, mein Vater!« Auch Brannes war auf das Tiefste erregt und wischte sich Tränen aus den Augen, indem er dem Freunde zum Zeichen innigsten Mitgefühls die Hand reichte. Aber er fasste sich bald wieder und sagte, »Wie die Sache steht, so kennest du nix ohom, und ihr halt selber fürs Beste, du gehst auf Kötzting und sagst den Landrichter alles, wie's gange hat. Ich geh mit dir, Schränk, und unser Herrgott wird dort reinschauen.« Franz wollte zwar auch mit, aber man fand es nach kurzer Beratung für besser, wenn er zu Hause bliebe. Es war ein unaussprechlich schmerzlicher Abschied, sogar bald nach kaum erfolgtem Wiedersehen und unter so schrecklich jammervollen Verhältnissen. »Unser Herrgott wird dort reinschauen«, rief Franzl, des Paten Ausruf wiederholend, und fiel wie ohnmächtig in die Arme der Frau Brannes. Die beiden Freunde aber eilten Kötzting zu. Gestern noch die lustigen Glasmacherleut, heute tief gebeugt und die Herzen voll Zweifel, Furcht und Reue.